Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es mag vielleicht ein wenig verwundern, liebe Gemeinde, wenn wir in der Osterzeit nicht das Neue, sondern das Alte Testament aufschlagen. Was hat der Gekreuzigte und Auferstandene mit dem Glauben Israels zu tun? Wenn ich den Predigttext für den heutigen Sonntag lese, ergeben sich vielleicht von alleine einige Parallelen. Der Text ist der 6. Predigtreihe entnommen und steht beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 26 bis 31. Jesaja 40, 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht von meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Jugend wird müde und ermattet. Selbst junge Krieger brechen zusammen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie gehen und nicht müde werden. Liebe Gemeinde, wer einmal versucht hat, einen enttäuschten Menschen zu trösten, weiß, wie schwer das ist. Auch die trauernden Jünger Jesu ließen sich nicht gerade bereitwillig von der Auferstehungsbotschaft trösten. Der Schluss des Markus-Evangeliums, den wir als Schriftlesung gehört haben, berichtet vom Unglauben der Jünger. Den Enttäuschten trennen Welten von dem, der trösten will. Und wer ein Gespür dafür hat, dass es neben dem wahren auch den billigen Trost gibt, der wird sich weder leicht trösten lassen, noch wird er leicht andere trösten können. Billiger Trost ist oberflächlich. Er vereinfacht und deckt Probleme zu. Billiger Trost ist Vertröstung. Christlicher Glaube ist manchmal in das Zwielicht geraten, billiger Trost zu sein. Karl Marx, an dessen 100. Todestag wir uns in diesem Jahr erinnern, hat einmal den berühmten Satz über die Religion gesagt, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Soweit Marx. Opium betäubt, versetzt in eine fantastische Traumwelt und macht so die bittere Wirklichkeit erträglich. Religion ist die Droge des anständigen Bürgers. Sie ist ein Narkosemittel für eine Operation, die im Grunde gar nicht stattfindet. Erwacht man, so ist alles beim Alten geblieben. Nichts hat sich verändert. Es ist keine Genesung eingetreten. Stattdessen meint Marx, man müsse die herzlosen Zustände der Welt verändern, die überhaupt erst nach dem Opiat Religion greifen lassen. Religiöser Trost ist ins Zwielicht geraten. Aber lenkt christlicher Glaube wirklich alle Kraft von der Welt ab? Blieb die Kirche, wo sie zu diesem Missverständnis Anlass gab, wirklich der Bibel treu? Marx könnte uns lehren, mit geschärften Sinnen wahrzunehmen, was die Bibel unter Trost versteht. In unserem Predigttext geht es um die Suche nach dem wahren Trost und nach dem wahren Tröster. Da ist auf der einen Seite das Volk Israel. Es ist an seinem Gott irre geworden. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht von meinem Gott vorüber. So klagt Israel. Und da ist auf der anderen Seite der Prophet, der seine Botschaft in den Ruf zusammenfasst, tröstet, tröstet mein Volk. Was ist geschehen, dass Israel so an seinem Gott verzweifelte? Um das zu verstehen, müssen wir uns einen Augenblick an den historischen Ort des Geschehens versetzen. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns in Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus. Dort sitzen gerade zwei Israeliten beisammen, Samuel und Jonathan. Die beiden erinnern sich an vergangene Zeiten. Hören wir ihnen doch einen Augenblick zu. Unsere Vorväter wurden in Ägypten unterdrückt, begann Samuel. Sie mussten harte Fronarbeit leisten. Damals war ihr Weg aber keinesfalls vor Gott verborgen. Er hat ihr Elend angesehen und sie aus der Hand ihrer Unterdrücker befreit. Worauf Jonathan meinte, unter dem Namen Yahweh durften unsere Väter von nun an diesen befreienden Gott anrufen. Yahweh, das heißt, ich bin, der ich bin, oder ich bin für euch da, ich streite für euch. Dann schenkte Gott unserem Volk das Land Kanaan als Lebensraum, erinnerte sich Samuel. Eigenes Land, das bedeutete Freiheit vom ägyptischen Sklavendienst und ein Ende des langen und gefährlichen Weges durch die Wüste. Damals lernten wir Yahweh als einen fürsorglichen und befreienden Gott kennen, sagte Jonathan. Das war sein Wesen. Und um das neue Leben zu schützen, das er unserem Volk gegeben hatte, gab er uns sein Gesetz, vor allem die 10 Gebote. Damit noch nicht genug, ereiferte sich Samuel. Er schloss mit uns einen ewigen Bund. Er verpflichtete sich, für immer unser Gott zu sein. Er hat unserem König David und seinem Geschlecht ewigen Bestand verheißen. Tja, das waren die guten Anfänge. Jonathan wechselte das Thema. Aber dann ging es bald bergab. Die Propheten kamen und klagten unsere Väter an, die Gebote Gottes zu missachten. Noch mehr, sie behaupteten, Yahweh wolle aufhören, unser Gott zu sein. Unsere Schuld sei zu groß geworden. Wir könnten nicht mehr länger Gottes Volk sein. Ich glaube, die Propheten haben Recht behalten, meinte Samuel. Mir kommt es so vor, als hätten wir in der letzten Zeit die ganze Geschichte Gottes mit unseren Vätern noch einmal erlebt, bloß unter umgekehrtem Vorzeichen. Die mächtigen Babylonier haben unseren König besiegt, viele von uns getötet und die Überlebenden hierher nach Babylon verschleppt. Wir haben unser Land verloren. Wir sind wieder in die Knechtschaft eines fremden Volkes geraten, wie damals in Ägypten. Nicht nur das fiel ihm Jonathan ins Wort. Auch unser Tempel ist zerstört worden, obwohl wir dort regelmäßig auf Gottes Gebote gehört hatten. Und Samuel zog die Schlussfolgerung. Jetzt sitzen wir hier in Babylon, weit weg von allem, was uns mit Gott verbunden hat. Komm, Jonathan, lass uns in den Klagegottesdienst gehen. Wir wollen es hinausschreien. Mein Weg ist vor Gott verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Aber Jonathan war damit nicht einverstanden. Sei mir nicht böse, Samuel, aber ich möchte gerne mal etwas anderes hören als nur unsere eigenen Klagen. Hast du schon von dem neuen Propheten gehört, der unter uns verkündigt? Soviel ich weiß, redet der ganz anders als die früheren Propheten. Ich will gehen und hören, was der sagt. Kommst du mit? Sie brauchten nicht lange zu gehen, da standen sie vor einer großen Menschenmenge. Zu ihr sprach der Prophet, den Jonathan meinte. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Jonathan stieß Samuel in die Rippen, denn der drohte schon abzuschalten. Pass auf, zischte er ihm ins Ohr. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Jugend wird müde und ermattet. Selbst junge Krieger brechen zusammen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie gehen und nicht müde werden. Wir wissen nicht, liebe Gemeinde, wie Jonathan und Samuel auf diese Worte des Propheten reagiert haben. Es kann und darf auch offen bleiben. Aber ich greife noch einmal die Eingangsfrage auf. Tröstet oder vertröstet der Prophet? Da ist zuerst festzustellen, dass der Prophet kein religiöses Genie ist, der nie einen Zweifel kennt. Er ist ebenso angefochten wie das ganze Volk Israel, zu dem er ja gehört. Sein Glaube ist nicht besser und auch nicht zuversichtlicher als der der übrigen Israeliten. Er ist nicht der Produzent des Trostes, sondern hat ihn selber empfangen. Denn nur Getröstete können trösten. Wahrer Trost hat es an sich, dass man ihn sich nicht selber sagen kann. Trösten kann nur ein Wort von außen, das ich mir nicht selbst hätte sagen können. Eine Kraft von außen, die nicht in meinen eigenen Kräften steht. Oder eine Tat von außen, die nicht genauso gut selbst hätte getan werden können. Das ist echter Trost, wenn ein anderer neue Möglichkeiten des Lebens für mich eröffnet. Wenn ein anderer mir zeigen kann, dass meine Lage nicht verfahren, sondern durchaus hoffnungsvoll ist. Solcher Trost ist nicht verfügbar. Er ist ein Geschenk Gottes. War der Prophet mit diesem unverfügbaren Trost beschenkt? Worum ging es ihm? Stärke und Kraft sind ihm die entscheidenden Stichworte. Jonathan und Samuel hatten keine Kraft mehr. Die Krise des babylonischen Exils hatte sie müde gemacht. Der Gott Israels war ihnen fremd und unverständlich geworden. Nach dem Zusammenbruch mussten sie Gott wieder neu verstehen lernen. Und was der Prophet verkündigt, gibt Zeugnis von diesem Ringen. Aber wo gerungen wird, da ist Kraft vonnöten. Wo die Krise Altes in Frage stellt, da braucht es Stärke, die Infragestellung zu ertragen. Die neuen Antworten werden nur unter dem Schmerz über den Verlust der Alten gefunden. Der Prophet hat beobachtet, dass die jungen Menschen Israels mehr unter der Krise litten als die Älteren. Die Jugend, eigentlich Symbol der Kraft und der Stärke, ist kraftlos und müde geworden. Sie hatte ja auch mehr zu verlieren als die ältere Generation. Denn ihre Zukunft im fremden Babylon war verbaut. Die jungen Menschen Israels hatten dort keine Aufstiegschancen, keine Möglichkeit, an der aktiven Gestaltung ihrer Umwelt teilzunehmen. Sie standen draußen, mehr geduldet als gewollt. No future, keine Zukunft. Dieses Schlagwort stammt nicht erst aus unseren Tagen. Auch Israels Jugendliche werden so empfunden haben. Es fehlte die Kraft, die Krise auszuhalten. Enttäuschung und Mutlosigkeit machte sich breit. Aber junge Menschen reagieren auf Krisen besonders feinfühlig. Es überrascht nicht, dass die Protestbewegungen unserer Tage vor allem von jungen Menschen getragen werden. Denn es ist die besondere und schöpfungsgemäße Gabe der Jugend, neue Wege und Alternativen zu suchen. Ohne diese besondere Gabe würde die Kraft eines Volkes schwinden, sich den Herausforderungen einer Krise zu stellen. Gott will nicht, dass junge Menschen, die die Zukunft gestalten sollen, schon früh resignieren. Darum ruft der Prophet ihnen zu: Verlasst euch nicht auf die Kraft eurer Jugend. Verlasst euch vielmehr auf die Kraft Gottes. Denn die Krisen und Widerstände werden euch entmutigen. Er, Gott gibt jungen Menschen, die zwischen Enttäuschung und Hoffnung hin und her schwanken, neue Kraft. Ihr habt recht, wenn für euch die bittere Wirklichkeit nicht das letzte Wort behalten soll. Denn Gott findet sich mit der bitteren Wirklichkeit auch nicht einfach ab. Er öffnet neue und überraschende Wege. Der neue Weg, das hieß damals, Gott führt Israel wieder aus Babylon heraus, wie er es aus Ägypten herausgeführt hat. Der neue Weg, das hieß für die enttäuschten Jünger Jesu nach dem Karfreitag, Gott hat dem toten Jesus von Nazareth Recht gegeben. Er ist auferstanden. Er ist nicht der von Gott Verfluchte, der am Schandpfahl hängt. Vielmehr ist er für eure Sünden gestorben, damit ihr in seiner Nachfolge leben könnt. Der neue Weg, das könnte für uns heute heißen, Gott gibt Kraft, in die Nachfolge Jesu einzutreten oder in ihr zu bleiben, gegen alle Enttäuschung, die uns die schlechten Nachrichten aus aller Welt einreden wollen. Der Weg Jesu, der Zöllner und Sünder Tischgenosse war, der die Schwachen stärkte und die Selbstsicheren verunsicherte. Der Weg des Bergpredigers, das ist der Weg Gottes. Lasst euch nicht entmutigen, wenn euch auf diesem Weg widersprochen wird. Aber bleibt euch bewusst, dass Jesu Weg ans Kreuz führte. Denn wer die Fronten des Hasses aufbricht, ist am Ende selbst der Gehasste. Ein Fremder, der sich keiner der zankenden Parteien mehr anschließt und deshalb auch keine Beschützer mehr hat. Jesus musste seinen Weg mit dem Tod bezahlen. Aber zugleich ermutigt uns seine Liebe, dass wir ihm auf seinem Weg nachgehen. Wer damit rechnet, dass Jesu Weg gangbar ist, der wird Ähnliches erleben wie in der folgenden Geschichte, die sich jüngst in der DDR zugetragen hat. Volkspolizisten griffen auf der Straße ein Mädchen auf, das den Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen an seiner Jacke trug. Das Mädchen wurde zur nächsten Wache gebracht. Dort hielten zwei Polizisten es fest und trennten das Emblem gewaltsam ab. Einen dritten Polizisten, der nichts tat, fragte das Mädchen: Warum tut ihr das? Die verlegene Antwort des Beamten: Ich weiß es nicht. Als das Mädchen wieder entlassen wurde, ging es in ein Blumengeschäft, kaufte einen Strauß, kehrte zurück zur Wache und überreichte ihn dem Polizisten. Der fragte erstaunt: Warum tun Sie das? Die Antwort des Mädchens: Weil Sie so menschlich waren. Das war ein kleiner Sieg der Liebe, wie er denen widerfahren kann, die der Macht der Liebe Jesu mehr zutrauen als dem Teufelskreis des Hasses. Darum soll der Zuspruch der Kraft nicht nur den enttäuschten Israeliten im Exil gelten, sondern auch uns, denen Gott Kraft gibt, Jesu Weg nachzugehen. Lassen Sie sich nicht vertrösten, denn Gott tröstet, indem er in die Nachfolge Jesu ruft. Christus ist das Licht der Welt, auch wenn es manchmal scheint, sie wolle lieber im Dunkel bleiben. Darum steht wieder auf aus der Müdigkeit, denn die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie gehen und nicht müde werden. Amen.